Ich habe zu Beginn eine Frage, vielleicht erstmal an die Pferdeliebhaber. Anna, denk mal drüber nach. Du machst beim Pferderennen mit und du hast die Auswahl, dir das lahmste Pferd zu wählen, das zweitbeste oder das beste für das Rennen. Welches würdest du wählen?
Das Beste natürlich.
Das Beste, okay. Vielleicht für uns Männer, Formel 1. Du wirst Formel 1 mitfahren, welches Auto würdest du wählen? Die langsamste Karre oder die beste? Ich glaube, Ferrari ist jetzt gerade wieder mal ganz gut. Das Beste, oder? Oder anderes Bild. Stellt euch vor, ihr geht klettern, ihr wollt euch eine 100 Meter Wand abseilen. Welches Seil würdet ihr euch aussuchen? Das 60 Meter lang ist oder das 120 Meter lang ist? Oder ja, sagen wir, ihr wollt zum Mond fliegen. Würdet ihr lieber mit einer Rakete fliegen, die Treibstofftank hat, der für die Hälfte des Weges zum Mond reicht? Oder lieber einen, der genug Treibstoff hat, hin und retour? Zweite wäre besser, ne? Okay, lasst uns das Bild wechseln jetzt in den religiösen Bereich. Stell dich einen Priester vor. Was ist ein Priester? Ein Priester ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Im Hebräerbrief, Kapitel 5, Vers 1 haben wir gelesen, jeder aus dem Menschen genommene Hohepriester wird für Menschen eingesetzt im Blick auf das Verhältnis zu Gott, damit er sowohl Gaben als auch Schlachtopfer für Sünden darbringe. Kapitel 2, Vers 18 haben wir gelesen, dass er die Sünden sühnt, der Priester. Was für einen Priester hättet ihr gern? Einen schlechten Priester oder einen guten Priester oder den besten Priester? Hättet ihr lieber einen Priester, der euch so, naja, den halben Weg zu Gott bringt? Oder einen, der euch fast in Gemeinschaft mit Gott bringt? Oder wäre der besser, der euch wirklich ganz in Gemeinschaft mit Gott bringt? Offensichtlich, ne? Und Gott sei Dank gibt es einen solchen hohen Priester. Es ist nicht ein Priester von irgendwelchen Religionen, auch nicht der hohe Priester des Alten Testaments, der einmal im Jahr für die Sünden des Volkes geopfert hat und als Stellvertreter für das Volk einmal im Jahr in das Allerheiligste des Bundeszeltes oder später des Tempels hineingehen durfte, in Gottes Gegenwart. Er war nicht fähig, beständige Gemeinschaft mit Gott zu bringen. Er musste immer wieder für die Sünden des Volkes und für seine eigenen Sünden opfern. Er konnte nicht beständig seine Sünden und die Sünden des Volkes, die sie von Gott trennen, wegnehmen. Aber es gibt einen Hohepriester, es gibt einen Mittler, der uns absolut garantiert in Gemeinschaft mit Gott bringt. Der uns garantiert in den Himmel bringt, der uns garantiert Vergebung bringt. Unser Name ist ein Programm, nämlich der Herr, Jahwe ist Rettung. Das ist, was der Name Jesus bedeutet. Der Hebräerbrief ist an Judenchristen geschrieben, die zur Zeit der Christenverfolgung versucht waren, wieder zurückzugehen in ihre alttestamentliche, alte jüdische Religion. Also von Jesus, vom Vertrauen auf Jesus zurück zu den alttestamentlichen Tieropfern, die von dem Hohenpriester dargebracht wurden in einem irdischen Tempel. Und der Schreiber des Hebräerbriefs versucht, seine Zuhörer mit allen Mitteln davon abzuhalten. Er wird ihnen sagen, hey, seid ihr verrückt? Jesus ist der Beste. Das ganze Alte Testament ist nur ein Bild. Jesus ist die Erfüllung des Alten Testaments. Diese Priester, diese Opfer, die wir im Alten Testament sehen, das Heiligtum, all das Ganze sind nur Bilder auf Jesus hin und das, was er für uns getan hat, sein Erlösungswerk für uns. Jesus zu verlassen und zurückzugehen, die alte Religion, das wäre wie wenn du deine Frau verlässt und dich mit dem Hochzeitsbild begnügst. Absoluter Rückschritt. Das Alte Testament hat es nicht gebracht. Der Zweck des Alten Testaments war nicht, uns zu retten. Der Zweck des Alten Testaments war, uns auf Jesus vorzubereiten. Der Schreiber des Hebräerbriefs hat uns gesagt, Jesus ist besser als die Propheten. Jesus ist besser als die Engel. Jesus ist besser als Mose. Jesus ist besser als Josua. Jesus ist besser als die alttestamentlichen Priester und der alttestamentliche Hohepriester und der ganze alttestamentliche Gottesdienst. Der Hebräerbrief präsentiert uns Jesus als den perfekten Hohenpriester, als den einzigen und perfekten Retter. Das könnte die Überschrift sein für diesen Brief. Jesus, der perfekte Hohepriester. 12-mal in dem Brief wird das Wort Hohepriester erwähnt. 14-mal spricht er über Priester. Und er hat schon bisher viel über Jesus und seinen Dienst oder seine Funktion als Hohepriester gesprochen. Wiederholen wir mal kurz in Hebräer 2, Vers 17. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer Hohepriester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Also Jesus wurde einer von uns, er wurde Mensch. Dann haben wir wirklich einen Schlüsselvers im Kapitel 3, im Vers 1. Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses Jesus. Hebräer 4, Vers 14. Da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht Mitleiden haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise, wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Jesus ist für uns in den Himmel gegangen. Er ist sündenlos, er ist barmherzig. Hebräer 5, Vers 4, und niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern wird von Gott berufen, wie auch Aaron. So hat auch der Christus sich nicht selbst verherrlicht, um Hohepriester zu werden, sondern der, welcher zu ihm gesagt hat, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Wie er auch an einer anderen Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Jesus ist Gott. Der Vater hat zu dem Sohn gesagt, dein Thron, o Gott, ist in alle Ewigkeit. Kapitel 1, Vers 8. Jesus ist der Sohn Gottes. Und der Schreiber des Hebräerbriefs macht uns hier mit der Tatsache bekannt, dass Jesus nicht nur irgendein weiterer Priester oder Hohepriester des Alten Testaments ist. Aus welcher Familie waren die Priester im Alten Testament? Aus welcher Familie? Nee, aus der Familie Aarons. Aaron war der erste Hohepriester. Aaron, der Bruder von Mose. Und aus welchem Stamm war Aaron? Das waren die Leviten. Genau, also die Priester des Alten Testaments waren aus dem Stamm Levi und konkret aus der Familie, aus den Nachkommen von Aaron. Aus welchem Stamm war Jesus? Genau, aus dem Stamm Juda. Es war der königliche Stamm, nicht der Stamm der Priester. Nach der alttestamentlichen Ordnung könnte Jesus König sein, aber nicht Priester. Und die Juden, die das hier gehört hätten, die hätten vielleicht das gesagt, hätten diesen Vorwurf gemacht und gesagt, hey, dieser Jesus hat ja gar nicht das Recht, ein Priester zu sein. Der ist aus dem falschen Stamm. Aber Jesus ist ein Priester, aber es heißt ja, er ist nach einer anderen Ordnung. Nicht nach der Ordnung des alttestamentlichen Gesetzes, sondern nach der Ordnung Melchisedeks. Und das wollen wir uns heute anschauen. Es wird wiederholt in Kapitel 5, Verse 9 und 10. Da heißt es, er ist allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Und das ist gut, oder? Das ist was, was die Priester des Alten Testaments nicht tun konnten. Ewiges Heil bringen. Dann heißt es im Vers 10, von Gott begrüßt als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und dann an diesem Punkt ist der Autor oder eigentlich der Prediger, Hebräerbrief war wahrscheinlich eine Predigt ursprünglich, da ist er etwas frustriert geworden über die geistliche Unreife seiner Zuhörer. War sich nicht sicher, ob die fähig waren, diesen tiefen geistigen Zusammenhang ergreifen zu können. Und er hat ihnen eine ziemlich herbe Warnung gegeben, geistig zu wachsen und an Jesus dran zu bleiben. Das haben wir uns letzte Woche angesehen. Und dann kommt er im Kapitel 6, im Vers 20, wieder auf dieses Thema Melchisedek zurück. Sagt uns, Jesus ist für uns als Vorläufer in das Allerheiligste hineingegangen, in die Gegenwart Gottes, Bild aus dem alttestamentlichen Heiligtum. Und es ist auch wunderbar, der alttestamentliche Hohepriester, der hatte keine Nachfolger. Nur er durfte in das Allerheiligste rein, niemand anderer durfte damit rein, sonst wurden die von Gott geschlagen und sind gestorben. Aber ist es nicht wunderbar, dass unser Hohepriester ein Vorläufer ist, dass wir in Jesus eintreten dürfen, in die Gegenwart Gottes und ihm nachfolgen dürfen? Seht ihr, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks Hohepriester in Ewigkeit geworden ist. Hier wird es uns zum dritten Mal gesagt, dass er ein Hohepriester ist nach der Ordnung Melchisedeks. Wer war denn dieser Melchisedek? Vielleicht hört ihr den Namen zum ersten Mal und sagt, Melchi, was? Wir sehen ihn im 1. Mose Kapitel 14. Da sehen wir einen Krieg zwischen einer Konföderation von Königen aus dem Gebiet von Babylonien, 4 Könige und 5 Königen aus dem Jordantal, von Städten aus dem Jordantal. Unter ihnen auch der König von Sodom, der Stadt, in der Lot, der Neffe Abrahams, des Urvaters von Israel, gewohnt hat. Und der König von Sodom und seine Verbündeten haben die Schlacht verloren. Und die Sieger haben dann die Städte der Verlierer ausgeplündert und haben deren Menschen als Sklaven mitgenommen. Und so auch Lot mit seiner Familie und seiner ganzen Habe. Und dann, als sein Onkel Abraham das gehört hat, hat der seine 318 Knechte zusammengerufen. Das war ein sehr wohlhabender Mann. Und er hat nachts das Lager der siegreichen Könige überfallen und hat ihnen die ganze Beute und auch seinen Neffen Lot mit seiner Habe entrissen. Und daraufhin ist er in das Königstal gezogen. Das ist das Kidron-Tal westlich von Jerusalem. Und im 1. Mose 14, ab Vers 18, wer mitlesen möchte, lesen wir: Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus, und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn, das heißt Abraham, und sprach: Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten, das heißt 10% von allem. Und dann zurück, Hebräerbrief, Kapitel 7, Vers 1. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging und ihn segnete, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte, dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte, heißt übersetzt zunächst König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Also interessant, hier sehen wir im Alten Testament einen Typen, der war gleichzeitig König und Priester. Das war ungewöhnlich, das war im alten Bund eigentlich nicht erlaubt. Ne? Leviten waren die Priester, die Nachkommen Aarons genau gesagt, und die Nachkommen Davids aus dem Stamm Juda, das waren die Könige, Gewaltentrennung. Es wurde nicht vermischt. Aber hier sehen wir einen, der beides war. Er war König und Priester. Kennt ihr noch jemanden, der beide Ämter vereint hat in seiner Person? Ja, kannst du ruhig laut sagen. Jesus, genau. Wir sehen hier, dass Jesus Hohepriester war, hier im Hebräerbrief. In der Offenbarung zum Beispiel könnt ihr nachlesen, dass von ihm gesagt wird, dass er der König der Könige ist. Er ist beides. Und dann lesen wir hier von Melchisedek, dass er der König der Gerechtigkeit war. Das bedeutet sein Name, Melchisedek, König der Gerechtigkeit. Kennt ihr noch so einen? Kennt ihr noch einen gerechten König? Jesus. Lesen wir in der Apostelgeschichte 17 zum Beispiel. Da heißt es, weil er Gott einen Tag festgesetzt hat, in dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, Jesus, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Also er wird Gerechtigkeit richten und herrschen, Jesus. Melchisedek war auch König des Friedens. Das ist, was Salem bedeutet. Jerusalem, Stadt des Friedens. Kennt ihr noch jemanden, der diesen Namen hat? König des Friedens? Jesus. Jesaja 9, Stelle, die immer zu Weihnachten gelesen wird. Prophetische Stelle über den Messias Jesus. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Ah, er wird ein Herrscher, ein König sein. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. König des Friedens, wenn wir so sagen wollen. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. In der Stelle sehen wir eigentlich beides. König der Gerechtigkeit und König des Friedens. Vers 3. Hier wird weiters über Melchisedek gesagt, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister. Und hey, das war ganz wichtig damals für die Juden, Geschlechtsregister, den richtigen Stammbaum zu haben, belegen zu können, wo man herkommt. Besonders für die Priester, weil wenn du nicht belegen konntest, dass du ein Nachkomme Aarons oder ein Levit warst, dann wurdest du ausgeschlossen vom Priesterdienst. Sehen wir zum Beispiel, als die Juden zurückgekommen sind aus der babylonischen Gefangenschaft. Da gab es ein paar, die Priester sein wollten, wahrscheinlich auch die richtige Nachkommenschaft hatten, aber die konnten es nicht belegen und die wurden ausgeschlossen vom Priesterdienst. Also hier haben wir einen, der ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Er gleicht dem Sohn Gottes, Jesus, und bleibt Priester auf immer da. Wenn wir das wörtlich nehmen, was hier beschrieben ist, dann müssen wir eigentlich sagen, das war kein Mensch. Ohne Vater, ohne Mutter, ewiges Leben, kein Anfang, kein Ende. Manche sagen, er war vielleicht ein Engel. Viele glauben, dass Melchisedek eine Erscheinung von Jesus im Alten Testament war. Hier, Melchisedek hat ein ewiges Priestertum, eines, das nicht vererbt wird, wie im Alten Testament von dem Vater und dem Sohn weitergegeben wird. Andere Ausleger glauben, dass Melchisedek ein Priester und ein König dieser kanaanitischen Stadt Salem war, also ein Mensch. Sie würden sagen, das meint hier, was hier gesagt ist, wir wissen nichts über ihn, über sein Geschlechtsregister, wer sein Vater, seine Mutter ist. Wie auch immer, es ist ein Bild für Jesus. Melchisedek ist ein Abbild von Jesus. Vers 4. Schaut aber, wie groß dieser ist, dem Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Also obwohl dieser Melchisedek nicht die Bedingung für das spätere Priestertum unter dem Gesetz erfüllt hat, war kein Levit, war vielleicht sogar ein heidnischer Mann, wissen wir nicht. Aber Abraham, der Patriarch, ich meine, der Patriarch Israels, hat ihm den Zehnten gegeben. Also 10% von der Beute. Und zwar haben die von den Söhnen Levi, die das Priestertum empfangen, ein Gebot, den Zehnten von dem Volk nach dem Gesetz zu nehmen. Das ist von ihren Brüdern, obwohl auch die aus den Lenden Abrahams hervorgegangen sind, also Nachkommen Abrahams sind. Also im Gesetz des Alten Testaments, was dann später durch Mose gegeben wurde, zweiten Buch Mose, da war vorgeschrieben, dass jeder Israelit regelmäßig 10% seines Einkommens den Leviten geben musste. Das war das Erste, was sie mit ihrem Einkommen getan haben, noch bevor sie es für irgendwas anderes ausgegeben hatten, den Zehnten den Leviten gegeben in den Tempel oder in das Heiligtum damals. Also nicht, oh, wenn noch was überbleibt, dann gebe ich, nee, das war Priorität damals in Israel. Und der Zweck dieses Zehnten war, die Priester und die Leviten zum Gottesdienst am Heiligtum freizusetzen. Wir würden heute sagen, sie sollten vollzeitlich für den geistlichen Dienst freigesetzt sein. Und es ist ein Segen, wenn man das sein kann, freigesetzt vollzeitlich für den Dienst. Das ist aus eigener Erfahrung. Ich war hier, bevor ich noch irgendein Gehalt bekommen habe, bevor ihr mir irgendwas geben konntet, habe die ersten 2 Jahre gearbeitet nebenbei. Aber ich muss sagen, ich kenne den Unterschied. Ich schätze es, dass ich vollzeitig tun kann, das, was ich jetzt tun, dass ich freigesetzt bin dafür. Sonst wäre vieles nicht möglich. Hier Kontakte mit anderen Pastoren und Gemeinden in der Region zu knüpfen. Jesus Night, Schuleinsätze, Praiseland, Bibelstunde in Ludwigshafen. Hier, letzten 3 Tage gebaut, unten. Und macht einen Unterschied, ob du 2 Stunden hast, eine Predigt vorzubereiten oder 10 Stunden. Einen Unterschied merkt ihr auch, wie viel Zeit ich verbracht habe. Also es ist ein Segen, es vollzeitig tun zu können. Wenn du nebenbei noch arbeiten musst, das schränkt ein. Also ich schätze das. Und damals, zur Zeit Israels, Gott wollte es, dass die Leviten, die Priester freigesetzt sind, vollzeitlich diesen Dienst zu tun. Und dann, als die Israeliten aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt sind, hat das Volk es vernachlässigt, den Zehnten zu geben. Und die Leviten mussten wieder zurückgehen auf die Felder, um ihren Unterhalt anderweitig zu verdienen. Und Nehemia, der damals der Leiter war, der ist zornig geworden drüber, und Maleachi, der Prophet Maleachi, offenbart dem Volk, dass auch Gott zornig war darüber. In Maleachi 3, Vers 8 steht, darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Und Gott sagt, im Zehnten und im Hebopfer. Mit dem Fluch seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr weiterhin, ihr die ganze Nation. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Also erstens, der Zehnte war dazu da, die Leviten, die Priester zu versorgen, die Vollzeitlichen zu versorgen, und auch wurde ein Zehnter genommen, um die Armen in Israel zu versorgen. Aber zweitens, der Gott sagt auch von dem Zehnten, der Zehnte gehört mir. Und ihr habt kein Recht, irgendwas anderes damit zu tun, als es mir zu geben. Und er sagt, prüft mich, wenn ihr das tut, dann werde ich euch segnen. Und zwar über eure Vorstellungen hinaus. Also Gott erinnert das Volk, eigentlich alles, was dem Volk, was uns gehört auch, gehört Gott. Es gehört eigentlich ihm. Und wir haben es nur, weil er es uns als Verwalter anvertraut hat. Das ist das biblische Bild zumindest. Und Gott sagt zu Israel, gebt mir 10% von dem, was ihr mir gehört, gebt mir 10% zurück in die Gemeinde, in den Tempel. Gott wollte, dass wir nicht selbstsüchtige, selbstgenügsame Menschen sind, sondern dass wir von ihm abhängig sind. Indem die Israeliten den Zehnten gegeben haben, haben sie anerkannt, okay Gott, du bist der Eigentümer, es gehört dir, du kannst machen mit dem Geld, mit dem Einkommen, was ich kriege, was du willst. Und wenn du sagst, 10% willst du den Leviten geben, dann mache ich das. Es ist deins. Damit haben sie anerkannt, Gott ist der Eigentümer und Gott ist mein Versorger. Und es war ein Schritt im Glauben. Ne? 10% zu geben ist für die meisten Menschen spürbar. War für alle gleich viel, egal wie viel sie verdient haben. Aber Gott wollte, dass wir Menschen uns nicht selbst vertrauen, sondern dass wir ihm vertrauen. Und Jesus hat gesagt, wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Und das ist, was Gott eigentlich will. Er will unser Herz. Und er wusste, dass Habsucht und Materialismus vielleicht eine der größten Versuchungen für uns Menschen ist. Versuchung, dass wir den Mammon an Gottes Stelle setzen, dass wir für Geld leben statt für ihn. Also was du mit dem tust, was du hast, was Gott dir anvertraut hat, das sagt eigentlich viel darüber aus, wo dein Herz ist, wo deine Prioritäten sind, was dir wichtig ist in deinem Leben. Also Gott sagt, wir sollen geben, wir müssen geben. Ich glaube, es ist wichtig für unsere geistliche Gesundheit, dass wir Geber sind und nicht nur Nehmer sind. Und Gott hat die Verheißung gegeben, wenn ihr diesen Schritt im Glauben macht, wenn ihr den Zehnten gebt, dann werde ich meinen Segen über euch ausgießen, über alle eure Vorstellungen hinaus. Das ist eine Einladung, hier Gott in unserem täglichen Leben zu erleben. Wie viel erleben wir von Gott in unserem Alltag? Hier ist eine Gelegenheit, Gott im Alltag zu erleben. Seine Treue, seine Wunder, seine Versorgung. Ich glaube, wir erleben so wenige Wunder, weil wir so wenige Schritte im Glauben machen. Selbstgenügsam leben, statt Schritte im Glauben zu machen. In unseren eigenen Begrenzungen, statt in Gottes Grenzen, die viel größer sind, die unendlich sind. Für Israel war der Zehnte ein Gesetz. Jeder musste das tun. Abraham hat den Zehnten freiwillig gegeben, noch lange bevor das Gesetz überhaupt gegeben wurde, hunderte Jahre zuvor. Die große Frage natürlich ist, die alle im Kopf haben, müssen auch wir Christen heute noch den Zehnten geben? Heiß diskutierte Frage. Bibellehrer sind da geteilt. Die einen sagen, nee, weil wir leben nimmer unter dem Gesetz und das stimmt. Nee, wir müssen nicht den Zehnten geben, weil das Gebot wird im Neuen Testament nicht wiederholt. Ich glaube, das stimmt. Auf der anderen Seite gibt es die, die sagen, nee, aber Abraham hat schon lange davor, bevor das Gesetz gegeben wurde, den Zehnten gegeben und hat dieses Muster etabliert. Und die Missionare, die Pastoren von heute müssen ihre Familien genauso versorgen und müssen genauso essen wie die Leviten damals. Also ist auch für heute noch gültig. Ich sage euch, was ich glaube. Ich glaube, erstens, jeder Christ sollte ein Geber sein. Wir brauchen das. Das ist wichtig für unsere geistige Gesundheit. Ich und jeder von euch sollte regelmäßig einen Teil seines Einkommens für das Reich Gottes oder für Bedürftige geben. Egal, ob du Millionär bist oder ob du Schüler bist mit 10 oder 100 Euro Taschengeld im Monat. Egal, jeder von uns soll dein Geber sein. Unser Geld in die Spendenbox zu schmeißen oder zu überweisen, das ist ein Teil von unserem Gottesdienst. Und ich möchte ganz ehrlich sein, wenn du das nicht tust, dann bist du Gott ungehorsam. Und bist eigentlich in einer großen Gefahr, ein Götzendiener zu werden. Und Gott sagt, prüfe mich an dem Punkt. Ein amerikanischer Ökonom hat ausgerechnet, dass wenn nur alle die Christen in Amerika, die sich als wirklich gläubige, wiedergeborene Christen bezeichnen, wenn die treu wären, 10% ihres Einkommens zu geben, dann könnten nur diese amerikanischen Christen alle Pastoren und Missionare in dieser Welt super toll versorgen und alle Gemeinden werden toll versorgt. Und sie könnten die ganze Armut auf der ganzen Welt beseitigen. Wow, das ist ein Riesenpotenzial, Gutes zu tun. Wie viel Gutes können wir tun, wenn wir treu sind mit unseren Finanzen? Okay, das ist der erste Punkt. Jeder Christ soll dein Geber sein. Zweiter Punkt, es sollte freiwillig sein. Ich glaube nicht, dass der Zehnte für uns im Neuen Testament ein Gesetz ist. Ist freiwillig, ist eine Sache zwischen dir und Gott. Wir kontrollieren hier nicht, wer wie viel gibt. Wir legen nicht irgendeinen Prozentsatz fest. Wir manipulieren nicht, wir üben nicht irgendwo einen Druck aus. Wir jammern euch nicht an. Wir sammeln nicht mal eine Kollekte ein. Hey, es ist total freiwillig. Ist total anonym. Hinten steht eine Box, wer was reinschmeißen will. Im Gemeindebrief steht die Kontonummer. Freiwillig und anonym. Ich weiß nicht, wer wie viel gibt oder ob wer gibt und ich will es auch gar nicht wissen, weil dann wäre die Versuchung da, den, der mehr gibt, zu bevorzugen und Gott sagt, das ist mein Gräuel, das Ansehen der Person, das ist besser gar nicht zu wissen, ob er was gibt oder nichts gibt. Ich möchte jeden, der hierher kommt, gleich dienen und gleich dafür da sein. Und für euch ist es weniger Versuchung, weil keiner sieht, wie viele gibt. Ist auch gut. Da bekommt ihr keine Ehre dafür, für das, was ihr gebt. Keiner sagt euch Danke. Keiner klopft euch auf die Schulter, deswegen ist es nicht toll. Das sage ich zwischen dir und Gott. Du gibst nicht Menschen, sondern du gibst Gott. Und er weiß es. Und hey, wenn ihr eine Spendenquittung haben wollt für das, was ihr gebt, dann weiß die Iris es auch, die unsere Buchhaltung macht, aber die Iris sagt es nicht weiter. Also, jeder soll dein Geber sein. Zweiter Punkt ist es, ist freiwillig. Dritter Punkt, im Neuen Testament, im 2. Korinther, Kapitel 9, Vers 7. Ich glaube, das ist wirklich Gottes Herz für uns. Da steht, jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Ganz persönlich. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Es soll das Freudige sein, zu geben. Fröhlich. Gott, danke, dass ich geben darf und dass ich geben kann. Das ist wunderbar. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn du nicht mit Freude geben kannst, dann behalte dein Geld. Gott braucht es nicht und er will es nicht, wenn du es mit Widerwillen gibst. Und dann bringt es dir auch überhaupt nichts. Wenn du nicht ein Herz hast zu geben, dann bitte Gott, dass er dein Herz verändert. Und dass er dich wachsen und reifen lässt in deinem Glauben. Aber ich möchte auch sagen, wenn du nicht gibst, dann verpasst du wirklich was. Weil Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Und Paulus hat gesagt, in demselben Kontext, 2. Korinther 9, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Ich bin mir sicher, es gibt noch immer einige, die jetzt sagen, na, jetzt hast du noch immer nicht gesagt, ob 10% oder nicht. Ich will eine Zahl haben. Hey, hör mal, wir leben nicht in Gesetzlichkeit. Frag Gott, wie viel du geben sollst, nicht mich. Ich werde keinen genauen Betrag nennen. Ich persönlich glaube, es sollte ein spürbarer Betrag sein, weil für die meisten von uns wird es uns geistig nicht viel bringen, wenn wir das Kleingeldfach im Geldbeutel ausleeren, damit wieder mehr Platz ist, für ein paar mehr Cent. Dazu brauchst du keinen Glauben. Ich persönlich habe mir immer so 10% so als Richtsatz genommen. Versucht da treu zu sein. Nicht gesetzlich, dass ich eine genaue Liste führe oder so. Mein Herz ist eigentlich okay, wenn, dann will ich eher mehr geben als weniger. Ich denke mal öfter mal, wenn ich mir es am Papier ansehe, oh, ich kann mir es eigentlich nicht leisten. Aber wisst ihr was, ich kann bezeugen, Gott ist treu. Gott hat immer versorgt und es ist ein Abenteuer. Wirklich Glaubensschritte zu gehen. Und für mich ist es ein Glaubensschritt zu geben, aber es ist ein Segen zu geben. Und manchmal habe ich sogar eine Vorfreude dabei. Ich sage, oh Gott, ich bin schon gespannt, wie wir es dieses Mal machen. Und wir betteln nicht Menschen an um Geld. Wir bringen Gott unsere Bedürfnisse im Gebet. Und wir erfahren Versorgungswunder. Über unsere Vorstellung hinaus. Nur ein aktuelles Beispiel. Eine Woche bevor wir auf Urlaub fahren wollten, hat mir jemand ein Kuvert zugesteckt, da war mehr drin als mein Gehalt, als ich im Monat bekomme. Und das war super. Wir konnten essen gehen im Urlaub, wir konnten sogar Frühstückspension, das mussten nicht selber kochen, sondern hier kroatische Mama hat für uns Frühstück gekocht jeden Tag, das war wunderbar. Wir haben das genossen und wir haben Gott gedankt und haben Gott gepriesen dafür. Hey, und der Geber, der hat Gott geehrt durch sein Geben und wir haben uns gefreut und wir haben Gott gedankt für das, was er uns gegeben hat und das hat Gott Ehre gebracht und dann konnte man einen Teil davon noch weitergeben und jemand anderen segnen und der Kreislauf geht weiter und es ist so wunderbar, es ist so schön. Ist nur ein Beispiel. Ich erfahre Gottes Wunder ständig. Er ist ein Gott, der versorgt. Und ich möchte euch ermutigen, ich möchte euch herausfordern. Wenn ihr anfangt, eure Finanzen zu einem Teil eures Glaubenslebens zu machen, dann werdet ihr Abenteuer mit Gott erleben. Versprochen. Gott sagt, prüft mich. Probiert es mal aus. Das war eine lange Klammerbemerkung eigentlich jetzt hier. Aber ich glaube, es ist wichtig, weil unser Zeug, unser Besitz, unser Geld, das spielt eine wichtige Rolle in unserem Leben und auch in unserem Herzen. Und es kann uns zu Fall bringen oder es kann uns zur Reife bringen. Es kann viel Schlechtes bewirken in unserem Herzen oder es kann viel Gutes bewirken. Und die Bibel spricht eigentlich sehr viel drüber. Über Geben und wie wir mit dem umgehen, was er uns anvertraut hat. Aber zurück zu unserem Thema. Lesen wir nochmal Vers 4. Schaut aber, wie groß dieser ist, dem Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Und zwar haben die von den Söhnen Levi, die das Priestertum empfangen, ein Gebot, den Zehnten von dem Volk nach dem Gesetz zu nehmen. Das ist von ihren Brüdern, obwohl auch die aus den Ländern Abrahams hervorgegangen sind, also von Nachkommen Abrahams. Er aber, der sein Geschlecht nicht von ihnen ableitete, Melchisedek hier, hat den Zehnten von Abraham genommen und den gesegnet, der die Verheißung hatte. Verheißung der Nachkommenschaft, im Besonderen Verheißung eines Nachkommen, in dem alle gesegnet werden, und das ist Jesus Christus. Vers 7, ohne jeden Widerspruch aber wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. Ist klar, ne? Also er zeigt ihnen hier diesen Judenchristen, dass sie im Alten Testament ein Bild haben für einen Priester, der nicht aus dem Stamm Levi ist. Das ist hier in der Bibel, würde er sagen. Es gibt einen Priester, der nicht aus dem Stamm Levi ist. Und er zeigt ihnen damit, dass Melchisedek und damit Jesus größer ist als die alttestamentlichen Priester. Abraham, der Urvater Israels, hat dem Melchisedek, dem Nichtleviten, seinen Zehnten gegeben, bevor der Stamm Levi und bevor die Nation Israel überhaupt existiert hat. Und Melchisedek hat Abraham gesegnet. Und deswegen ist Melchisedek größer als Abraham. Könnt ihr folgen hier, dieser Argumentation? Der Größere segnet den Geringeren. Vers 7. Keine Panik, das geht jetzt schnell. Ohne jeden Widerspruch aber wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. Und hier zwar empfangen sterbliche Menschen die Zehnten, dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. Das ist wieder ein Grund, warum viele glauben, dass Melchisedek eine Erscheinung Gottes bzw. Jesu im Alten Testament war. Hier ist einer, der ewig lebt. Und sozusagen ist durch Abraham auch von Levi, der die Zehnten empfängt, der Zehnte erhoben worden, denn er war noch in der Lende des Vaters, als Melchisedek ihm entgegenging. Also hat auch Levi, der Stammvater der Leviten, sozusagen durch Abraham, der sein Vorvater war, Melchisedek dem Zehnten gegeben und damit anerkannt, dass er größer ist als er selbst. Könnt ihr der Argumentation folgen hier? Der Schreiber des Hebräerbriefs versucht, diesen Judenchristen zu zeigen, dass Jesus, der von dem Melchisedek ein Bild ist, so viel größer ist als die Leviten und die Priester des Alten Testaments. Und er sagt, Levi hat sozusagen in Abraham ihm den Zehnten gegeben und damit anerkannt, dass Melchisedek und Jesus größer ist als er selbst. Vers 11. Wenn nun die Vollendung durch das levitische Priestertum wäre, denn in Verbindung mit ihm hat Gott das Gesetz empfangen, hat das Volk das Gesetz empfangen, welche Notwendigkeit bestand dann noch, einen anderen Priester nach der Ordnung Melchisedeks aufzustellen und nicht nach der Ordnung Aarons zu nennen? Also, dass es ein anderes Priestertum gibt, zeigt, dass das levitische Priestertum nicht perfekt war. Es war nicht ausreichend. Wir brauchen ein besseres. Vers 12, denn wenn das Priestertum geändert wird, so findet notwendigerweise auch eine Änderung des Gesetzes statt. Also das alttestamentliche rituelle Gesetz, die alte Ordnung, gilt nicht mehr. Die ist aufgehoben. Klammerbemerkung hier für die Judenchristen. hey Leute, es ist doof, zu etwas zurückzukehren, was nicht mehr gilt, was keinen Wert mehr hat. Das ist wie wenn er versucht, mit einem abgelaufenen Fahrschein im Autobus zu fahren. Der gilt nicht mehr. Wird ja rausgeworfen, wird abgelehnt. Vers 13. Denn der, von dem dies gesagt wird, gehört zu einem anderen Stamm, aus dem niemand die Wartung des Altars hatte. Also neue Ordnung, neue hohe Priester. Denn es ist offenbar, dass unser Herr aus Juda entsprungen ist. Hier haben wir jetzt einen Übergang von Melchisedek zu Jesus. Von welchem Stamm Mose nichts in Bezug auf Priester geredet hat. Haben wir schon besprochen. Und es ist noch weit augenscheinlicher, wenn gleich dem Melchisedek ein anderer Priester aufsteht, der es nicht nach dem Gesetz eines fleischenden Gebots geworden ist, sondern nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Denn ihm wird bezeugt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Vierte Mal zitiert er hier diese messianische Prophetie aus Psalm 110. Wird nicht durch Erbfolge Priester, weil dein Vater Priester ist, wärst du Priester, wie es im Alten Testament war, sondern er ist Priester auf der Grundlage von einem ewigen Leben. Und das ist ein besserer Hohepriester, oder? Würdet ihr nicht auch sagen, einer, der ewiges Leben hat? Vers 18. Denn aufgehoben wird zwar das vorhergehende Gebot seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen, denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Es war schwach, es war nicht wirklich dauerhaft, es konnte uns nicht dauerhaft von unserer Schuld und unserer Sünde befreien. Die Priester des Alten Testaments waren schwach, nämlich erstens in dem, dass sie selbst Sünder waren und erstmal selbst für ihre eigenen Sünden Opfer darbringen konnten, bevor sie für wem anderen opfern konnten. Sehen wir im Vers 27 hier. Und dann hat das Opfer für den Sünder im Tempel die Sünden nur bedeckt. Für eine Zeit lang konnten kurz Gemeinschaft haben mit Gott, bis er wieder gesündigt hat, bis zur nächsten Sünde. Dann hat die Sünde wieder alles versaut. Also es war schwach. Und dann zweitens waren die alttestamentlichen Priester auch schwach, weil sie sterblich waren. Sind gestorben, die konnten nichts zur Vollendung bringen. Sie konnten die Erlösung nicht vollenden, die konnten es nicht fertig bringen. Zweitens, das Gesetz selbst war schwach und nutzlos darin, dass es uns keinen Sieg über die Sünde bringen konnte. War kraftlos. Gesetz, die Gebote konnten uns keine Kraft geben, Nein zu sagen. Keine Kraft geben, Nein zu sagen zur Sünde und dem Gebot Gottes zu gehorchen. Im Gegenteil, im Römerbrief lesen wir, dass Gebote, das Gesetz uns anstachelt zur Sünde. Ihr kennt es. Ihr würdet vielleicht nie dran denken, diese Bank, an der ihr vorbeilauft, anzufassen, wenn da nicht ein Schild dran hängen würde, frisch gestrichen, nicht berühren. Beobachtet eure Kids, plötzlich ist es eine Versuchung. Oder wenn auf dem Rasen steht, nicht betreten. Hey, ich bezahle Steuern hier für diesen Park. Wie können die mir sagen, dass ich nicht drauf treten darf? Und da ist irgendwas in uns, wenn wir ein Verbot oder ein Gebot sehen, das stachelt uns an, das zu übertreten. Das ist unsere rebellische Natur. Zweck des Gesetzes war nicht, die Sünde wegzunehmen. Konnte es gar nicht. Zweck des Gesetzes war uns, dass wir uns bewusst werden, dass wir Sünder sind. Uns anzuklagen. Unserer Selbstgerechtigkeit in Garaus zu machen, sodass wir zu Jesus hinlaufen, dass uns zu Jesus treibt, unserem Retter. Also Zweck des Gesetzes war es nicht, uns zu retten. Es war schwach, es war nutzlos in dem Aspekt. Denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Eingeführt wurde aber eine bessere Hoffnung, durch die wir Gott nahen, zu der wir wirklich Gemeinschaft mit Gott haben können. Und wie dies nicht ohne Eidschwur geschah, denn jene sind ohne Eidschwur Priester geworden, dieser aber mit Eidschwur durch den, der zu ihm sprach, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit. Wieder dasselbe Zitat. Also Jesus ist ein besserer Hohepriester als die Nachkommen Aarons, weil er durch einen Schwur von Gott eingesetzt wurde. So ist Jesus auch eines besseren Bundes Bürger geworden. als ein Bürger, ein Garant für einen besseren Bund geworden. Und jene sind in größerer Anzahl Priester geworden, weil sie durch den Tod verhindert waren, zu bleiben. Haben wir auch schon besprochen. Dieser aber, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum. Alttestamentliche Priester waren sterblich. Konnte passieren, dass du mit deinem Opferlamm zu deinem Lieblingspriester kommen wolltest, im Tempel. Und du sagst, boah, ich habe gesündigt, ich brauche Vergebung. Ich bin hier, ich wollte zu dem Priester Levi. Und vielleicht hat dann der Türhüter gesagt, hey, es tut mir leid, der Levi, der ist krank. Oder er ist gestern gestorben, der kann nichts mehr für dich tun. Du musst zu seinem Cousin gehen. Oh Mann. Wie wenn dein alter Doktor in Rente geht und der deine ganze Krankengeschichte kennt und du musst alles wieder neu aufrollen. Alttestamentlichen Priester waren sterblich, ein vergängliches Priestertum. Jesus ist ewig. Deswegen hat er ein unveränderliches, beständiges Priestertum. Wenn du auf Jesus vertraust, musst du dich nicht fragen, oh, wird Jesus morgen noch für mich da sein? Ja, er wird für dich da sein. Morgen und in einer Woche und einem Monat und in 10 Jahren und in 100 Millionen von Jahren. Jesus wird da sein. Er hat ein beständiges Priestertum. Vers 25. Daher kann er auch völlig erretten, die durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Das heißt, unsere Beziehung mit Gott ist sicher in Jesus. Unsere Errettung ist vollendet in ihm. Er tritt für immer für uns ein als unser Verteidiger vor Gericht. Er rettet uns für immer vor Gottes Zorn über unsere Sünden. Er rettet uns für immer von der Entfremdung von Gott. Er hat am Kreuz unseren Platz eingenommen und es auf sich genommen, das Gericht über unsere Sünden. In ihm können wir für immer Gott nahen. Sind wir adoptiert sogar. Dürfen Gott Papa nennen. In ihm haben wir Vergebung. In ihm sind wir Miterben mit Christus. Von allem geistlichen Reichtum, den Gott für uns hat. Und so, wenn du mit Glauben durch Jesus Christus verbunden bist, dann hast du unendliche Sicherheit. Nichts kann dich trennen von Gott. Gott wird dich immer annehmen in Jesus, egal wo du gewesen bist, egal was du getan hast. Er wird dich annehmen. Sichere Errettung. Vers 26, denn ein solcher hoher Priester geziemte sich auch für uns, einen so einen hohen Priester hatten wir nötig, heilig, sündenlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden, der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die hohen Priester, zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes, denn dies hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst dargebracht hat. So einen hohen Priester hatten wir nötig, einer, der heilig ist, der sündenlos ist, der ewig ist, der im Himmel ist. Der nicht nur ein Priester ist, sondern auch das Opferlamm. Johannes der Täufer hat über Jesus gesagt, siehe, da ist das Lamm Gottes, der hinwegnimmt die Sünden der Welt. Deswegen, Jesus, nur einer kann uns erretten von unserer Schuld. Nur einer, Jesus, ist so ein hoher Priester. Deswegen konnte Jesus sagen, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt niemand anderen, der sonst deine Schuld für dich getragen hat. Vergebung mit Gott, Versöhnung mit Gott kann dir nur Jesus anbieten. Und seht hier, ein für alle Mal hat er das getan. Unsere Erlösung ist vollbracht, es ist erledigt. Das heißt, wir können ruhen in Jesus. Vers 28, denn das Gesetz bestellt Menschen zu hohen Priestern, die mit Schwachheit verhaftet sind. Das Wort des Eidschwurs aber, das später als das Gesetz gegeben wurde, einen Sohn, der in Ewigkeit vollendet ist. Er ist vollkommen. Er ist perfekt. Und er hat uns vollkommene, perfekte, sichere Erlösung gebracht. In ihm ist unsere Beziehung mit Gott absolut sicher. Also auf wen oder auf was vertraust du für deine Erlösung, für Vergebung, für den Himmel? Jesus ist besser als der alttestamentliche hohe Priester und Jesus ist besser als sonst irgendein menschlicher Priester oder Guru oder sonst was. Jesus ist besser, weil er ist sündenlos und er ist ewig. Er hat uns ewiges Leben gebracht, er ist Gott. Er ist unser Opferlamm geworden. Er hat unsere Sünden nicht nur vorübergehend bedeckt, sondern er hat unsere Sünden weggenommen, ausgelöscht. Jesus macht keine halben Sachen. Er bringt uns den ganzen Weg zu Gott. Er hat uns ein für alle Mal erlöst. In ihm sind wir sicher vor Gottes Zorn über unsere Sünden. Er tritt ein für uns in Ewigkeit. Und in ihm haben wir eine beständige Annahme bei Gott und beständigen Zugang zu Gott. In ihm sind wir adoptierte Kinder Gottes, die Braut Gottes, Gottes Geliebte. Seinem Erlösungswerk müssen wir nichts hinzufügen. In ihm können wir ruhen. Also, Jesus ist besser. Jesus ist unser vollkommener Hohepriester. Gib dich mit nichts Unvollkommenem zufrieden, wenn es um deine Ewigkeit geht. Jesus ist unser perfekter Hohepriester. Und Abraham hat ihm den Zehnten gegeben und hat ihn verehrt. Und so lasst auch uns ihn anbeten mit allem, was wir sind und allem, was wir haben. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Auch wenn es nicht ganz einfach war heute und viel mit dem Alten Testament zu tun hat, viel mit Bildern, es ist wunderbar, was du uns hier sagst. Es ist wunderbar, dass wir einen Mittler haben zwischen dir und uns, der seinen Job wirklich vollbracht hat, der wirklich fähig ist, uns in Beziehung zu bringen mit dir, dem lebendigen Gott, der fähig ist, uns Vergebung zu bringen, der fähig ist, uns wirklich frei zu machen von unserer ganzen Lebensschuld. Und Jesus, wir sind so dankbar, dass du das getan hast. Wir sind beeindruckt von dir. Und Herr, wir beten, dass wir nie das Staunen verlernen und dass wir nie verlernen, begeistert von dir zu sein und beeindruckt zu sein von dem, was du für uns getan hast. Füll uns mit deinem Heiligen Geist, Herr. Stärk uns, dir nachzufolgen diese Woche. Wir wollen für dich leben, weil du dein Leben für uns gegeben hast. Wir lieben dich, weil du uns zuerst geliebt hast. Danke, Jesus. Wir wollen dich anbeten. Dich zum Mittelpunkt unseres Lebens machen. Zur Nummer 1. Amen.